dieses Thema Gründung und Unternehmer zu werden, eigene Ideen frühzeitig auszuprobieren. Ich glaube, da kann noch extrem viel getan werden, um das noch weiter zu forcieren oder zu unterstützen. Und das wäre schön und wünschenswert.
Willkommen zum Scalable Capital Podcast. Was tut sich in der Gründerszene und wie geht's dem Startup-Standort Deutschland? Das ist das Thema in der heutigen Folge. Wir haben zuletzt ja von mehreren großen Finanzierungsrunden für junge Unternehmen gehört. Auf der anderen Seite hat sich die Stimmung bei Startups laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom eingetrübt. Aus jedem fünften der 200 befragten Tech-Startups hieß es, die Lage habe sich in den letzten 2 Jahren eher verschlechtert und der Anteil derer, die von einer Verbesserung berichten, ist gegenüber dem Vorjahr von 47% auf 39% gesunken. Wie ist denn die Stimmung? Welche Entwicklungen gibt's? Darüber spreche ich heute mit Svenja Lassen von Prime Crowd. Sie bringt Gründer und Investoren zusammen. Hallo, Frau Lassen.
Hallo, Herr Zeitler.
Frau Lassen, das Investorennetzwerk Prime Crowd kommt ursprünglich aus Österreich. Sie leiten jetzt das Büro in Deutschland und Ihr Ziel ist es, Startups und Geldgeber zusammenzubringen. Sie wurden vom Standard mal als Partnerbörse für Investoren bezeichnet. Das heißt, Sie haben mit beiden Seiten zu tun, oder? Gründern und Geldgebern.
Ganz genau, ganz genau. Wir machen Matchmaking. Also wir stehen in der Mitte. Wir verbinden Startups, die Finanzierung suchen, mit den Investoren und Investorinnen, die bei uns im Netzwerk und auf der Plattform gelistet sind. Also wir haben wirklich Klein- und Erstinvestoren dabei, genauso wie erfahrene Business Angels, Family Offices, VCs, alles dabei.
Jetzt, wenn Sie mit beiden Seiten sprechen, wie ist denn dann Ihre Einschätzung der Lage? Wie ist denn die Stimmung gerade?
Ja, das ist die aktuelle Studie, die Sie da zitieren, das ist natürlich nicht so erfreulich. Man muss aber auch insgesamt vielleicht auf das letzte Jahr ein bisschen zurückschauen und dass wir da alle, glaube ich, viele Herausforderungen hatten und dass das junge Unternehmen dann ganz, ganz besonders trifft. Aber was ich auch sagen muss und das finde ich sehr bemerkenswert, es sind ja sehr innovative und agile Unternehmen. Und dort ist schon zu sehen, es gibt extrem professionelle Gründer und Gründerinnen. Ja, und da hat sich auch tatsächlich die Qualität sehr verbessert. Also das ist eine spannende Szene und sie sind insgesamt professioneller geworden und auch das gesamte Ökosystem ist sozusagen mein Eindruck. Also deswegen, ich finde die Stimmung gut. Das liegt aber auch natürlich daran, dass wir jede Woche spannende Innovationen sehen und es insgesamt ein Bereich ist, der sehr viel Mut macht.
Jetzt haben Sie einen Punkt genannt. Sie sagen, Sie beobachten, dass professioneller gegründet wird als früher. Woran machen Sie sowas fest?
Tatsächlich ist es natürlich einmal, man kriegt ja sogenannte Pitch-Decks zugeschickt, ja, also sieht, wie das Startup, wie das Geschäftsmodell aufbereitet ist, aber auch wie sich die Gründer präsentieren, wie sie sich vorbereiten, wie sie den Markt analysieren. Das ist auf einem insgesamt sehr, sehr hohen Niveau mittlerweile und hat sich sehr gut entwickelt. Und vor allem eben die Ideen, die man auch dort zu sehen bekommt, ja, sind sehr spannend.
Was für Ideen bekommen Sie denn im Moment vor allem vorgelegt? Also wenn man sich jetzt das anschaut, was auch zuletzt durch die Medien ging, dann ist ja schon sehr viel im Fintech-Bereich. Da spreche ich ja sozusagen auch als jemand, der auch aus dem Bereich ist. Was sehen Sie ansonsten? In welchen Bereichen passiert gerade viel Innovation?
Ja, klar, tatsächlich. Sie sprechen es schon an, Fintech, das sehen wir natürlich auch. Ganz spannend auch der ganze Bereich EduTech, ja, aber auch viel Blockchain, Krypto, IoT, Smart Cities, sowas ist dabei, aber natürlich auch viel Life Science und das ist etwas, was wir auch, was glaube ich auch insgesamt in der Gesellschaft natürlich bekannter geworden ist, der ganze Bereich Health Tech, ja, also nicht nur das Thema Biohacking, sondern eben auch Innovationen aus dem medizinischen und Gesundheitsbereich sind, glaube ich, jetzt nicht nur durch BioNTech vielen bewusst geworden, die dort vielleicht vorher keine Berührungspunkte hatten. Und da sehen wir sehr, sehr spannende und schöne Lösungen. Das ist auch einer unserer Fokusbereiche. Also wir haben 3 Fokusbereiche, aber wir schauen uns schon alles an. Deswegen ist die Bandbreite groß, was wir da an Angeboten bekommen. Aber HealthTech und MedTech ist neben Sustainability und Digital Economy einer unserer Fokusbereiche.
Ich habe in den Startup-Monitor von PwC reingeschaut. Ne? Demnach sind in Deutschland 30% der Startups sind eben aus Information, Kommunikation. 11% kommen tatsächlich aus Ernährung, Nahrungsmittel und Konsumgüter 9% aus der Medizin. Jetzt haben Sie noch Nachhaltigkeit genannt. Wie ist da Ihre Einschätzung? Steht Deutschland da mit seinen Gründungen gut da oder laufen wir da im Vergleich eher hinterher?
Das ist tatsächlich schwer. Da müsste man tatsächlich in diesen Fokusbereichen die Wettbewerber oder Nachbarländer sozusagen mit analysieren. Ich glaube, dort wir stehen insgesamt sehr gut da. Also Deutschland ist halt wirklich ein spannendes Gründerland und muss sich da ganz und gar nicht verstecken. Und ich glaube, gerade auf dem ganzen Bereich der wissenschaftlichen Innovationen, auch der Spin-offs Universitäten, ist dort tatsächlich viel passiert. Also ich glaube, da liegen wir gut da und es ist auch ein Thema, was hier in der Gesellschaft, glaube ich, mehr und mehr bewusst wird.
Jetzt, Sie haben gesagt, eigentlich steht Deutschland insgesamt auch als Gründerstandort gut da. Das war ja immer was oder ist zum Teil ja immer noch was, was man gesagt hat, naja, hier gibt's nicht so die Gründerkultur, guck doch mal in andere Länder. Jetzt haben Sie gesagt, die Gründer sind professioneller geworden. In der Umfrage von McKinsey sagt, jeder 10. der 20- bis 40-Jährigen würde selbst gründen. Können Sie es nochmal einordnen? Also ist wirklich die Gründermentalität besser geworden? Sind die Rahmenbedingungen besser geworden?
Natürlich sind wir jetzt noch nicht das Gründerland, das man auf Platz 1 nennen würde weltweit. Also gerade wenn man jetzt vergleicht oder in die USA schaut oder nach Israel, ja, da haben wir sicherlich noch viel Nachholbedarf. Und ich würde es mir auch sehr wünschen. Und da kommen wir, glaube ich, tatsächlich mehr auf Bereiche wie schon Schule oder Studium. Also dieses Thema Gründung und Unternehmer zu werden, eigene Ideen frühzeitig auszuprobieren. Ich glaube, da kann noch extrem viel getan werden, um das noch weiter zu forcieren oder zu unterstützen. Und das wäre schön und wünschenswert, weil es ja ganz viele tolle, auch sehr junge Leute gibt mit super Ideen. Ich meinte nur, insgesamt sind wir im Vergleich, jetzt gerade im europäischen Vergleich, glaube ich, stehen wir ziemlich gut da. Das ist eben gut mit England zusammen, sind wir da in Deutschland wirklich auf Platz 1. Estland ist noch ganz gut auf alle Fälle. Aber insgesamt entwickelt sich das Land positiv. Und ich glaube, wichtig wird sein, immer weiter Role Models zu zeigen. Ja, tolle Gründer, tolle Ideen, die sich entwickelt haben. Aber genau, was Sie sagten, strukturell auch etwas dafür zu tun, dass diese Gründer und Gründerinnen frühzeitig unterstützt werden und die Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir Innovationen brauchen, und damit auch den Standort Deutschland ganz klar stärken. Und das passiert viel durch junge Startups.
Rollenmodelle, Bewusstseinsarbeit, da haben Sie einen Punkt angesprochen jetzt in dieser McKinsey-Umfrage, da wurden als Haupthindernisse noch fehlendes Eigenkapital und Bürokratie genannt. So, jetzt zuletzt haben wir ja viel Zufluss von Geld gesehen. Wie ist aus Ihrer Sicht abseits von großen Finanzierungsrunden der Zugang zu Kapital?
Also insgesamt ist sehr viel Kapital auf dem Markt, Also es ist Liquidität da. Tatsächlich fokussiert sich dieses Kapital natürlich oft auf sehr herausragende Gründer, sage ich jetzt mal, oder Ideen, Geld ist da. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, das zu bekommen. Das beklagen viele, viele Gründer zu Recht tatsächlich. Und auch die bürokratischen, wie hatten Sie es gesagt, Hindernisse oder Richtlinien. Ich weiß schon, das beklagen viele Gründer und sicherlich zu Recht. Aber genau damit, da möchten wir ja zum Beispiel auch entgegenwirken und dementsprechend gerade diese spannende neue Asset-Klasse Startup Investments, die ja vielen noch gar nicht bewusst ist, auch deutlich machen. Also einen Zugang bieten jedem Menschen, der ein Investmentinteresse hat und über Risikokapital verfügt, der dann sagen kann, ich möchte eigenständig Einfluss nehmen, und ich möchte vielleicht nicht nur durch mein Geld, sondern auch durch meine Erfahrung Gründer unterstützen und auch zum Erfolg eines Startups beitragen. Und deswegen ist es für mich, glaube ich, ganz wichtig, dass das mehr und mehr Leute noch wissen und erfahren und auch sehen, wie inspirierend das für einen ja selbst sein kann. Also man lernt ja extrem viel auch durch Startup-Investments und lernt extrem spannende Menschen und Innovationen kennen. Also deswegen ist, glaube ich, dieser Zugang zu Kapital, gerade eben über Investoren und Business Angels, sehr, sehr wichtig. Und es braucht von beiden Seiten in Deutschland noch Aufklärung und Hilfe A für die Gründer, aber auf der anderen Seite auch für die Investoren und Investorinnen.
Wenn wir uns die Gründer mal näher angucken, Sie haben gesagt, die sind professioneller geworden. Die, wenn sie heute Präsentationen, Pitch-Decks bekommen, dann sieht es besser aus als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Jetzt ist ein Punkt, den Sie ja auch speziell und auch als persönliches Thema im Fokus haben, so Diversität und speziell Gründerinnen. Ne? Sie sagen, nur 16% der Gründenden in Deutschland sind Frauen. Und Sie wollen das mit einer Initiative ändern, wollen, dass es bis 2025 25% sind. Wie wollen Sie das konkret angehen?
Ja, tatsächlich, dieses Gründerinnenproblem, das ist ja schon altbekannt. Darüber wird auch, Sie haben eben schon PwC angesprochen, auch der Female Founders Monitor, das wird jedes Jahr erforscht, belegt, beschrieben und auch bedauert. Aber es ändert sich daran leider nichts. Mein Ansatz und Hebel ist eigentlich ein anderer, denn ich habe mir auch angeschaut, wie wenig Investorinnen haben wir denn in Deutschland. Und der Anteil ist eben noch geringer. Der liegt leider nur bei 8%. Und das eine bedingt das andere natürlich gegenseitig. Ja, im gesamten Venture Capital Markt sind hauptsächlich Männer auf der Seite der Geldgeber und Frauen und Gründerinnen bekommen extrem wenig Kapital. Deswegen habe ich im letzten Jahr zusammen mit dem Lehrstuhl für Entrepreneurship an der IUBH eine wissenschaftliche Studie aufgesetzt und wir haben gefragt, ne, Business Angels in Deutschland, also weibliche, was fehlt ihnen, was wünschen sie sich? Und aufgrund der spannenden Ergebnisse habe ich bei Prime Crowd ein eigenes Female Investors Network gegründet, um ganz gezielt investmentinteressierte Frauen anzusprechen, sie auch mit erfahrenen Gründerinnen, Investorinnen zu vernetzen und auch tatsächlich Transparenz in die Prozesse zu bringen. Also wir wollen Wissen vermitteln und wollen die Einstiegshürde senken. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut aufgegangen, weil seitdem wir das Investorinnen-Netzwerk gegründet haben, hat sich sowohl der Anteil bei uns schon im Netzwerk an Frauen erhöht, hat sich auch der Anteil von Frauen, die bei uns investieren, erhöht, aber vor allem hat sich eben auch der Anteil von Gründerinnen erhöht, die diese Finanzierung suchen, weil sie hier eben genau wissen, dass sie auch Investorinnen, auch auf Investorinnen treffen. Und ich glaube, diese zielgerichtete Ansprache und die konkreten Angebote gemäß dem, was Frauen sich wünschen, ist ein wichtiger Punkt. Und ja, mit der Mission 25 to 25 wollen wir insgesamt mehr Diversität in die Szene bringen, denn das ist mir auch ganz wichtig und das ist unser Prime Crowd Ansatz. Wir sind überzeugt, dass Diversität ein wichtiger Faktor für den Erfolg ist. Also sowohl performen diverse Teams besser, ja, auf Gründerseite, aber auch am Cap Table ist es genauso wichtig, dass man auch von Seiten der Investoren ganz verschiedene Perspektiven hat, die darüber entscheiden, was ist denn Qualität, was ist förderungswürdig, was sind wichtige Innovationen. Und genau, das ist der Anspruch und ja, ich bin guter Dinge, weil wir auch schon starke Partner für unsere Mission gewonnen haben, dass wir insgesamt den Frauenanteil in der Startup-Szene nachhaltig erhöhen.
Jetzt habe ich von Ihnen eine Aussage gelesen im Interview, wo Sie sagen, Frauen sind auch als Gründerinnen anders als Männer, dass da teilweise der sogenannte Impact, also was bewirke ich denn mit meiner Gründung, wichtigere Rolle spielt als jetzt nur in Anführungszeichen die Rendite. Womit belegen Sie das und kann man das so direkt sagen?
Klar, also ich meine, wir sind, glaube ich, alle keine Fans von groben Stereotypen und ich möchte hier auch gar keine riesigen Schubladen auf oder fest zumachen. Tatsächlich ist aber das ein Punkt, den ich ganz klar sehe und zwar sowohl auf Gründerinnenseite, den Sie ansprechen, als auch, und das hat unsere Studie eben gezeigt, vor allem auch wieder auf Investorinnenseite. Das Thema Impact, also Gutes zu tun mit dem Geld, das man investiert, war mit 68% der wichtigste Faktor, den Frauen bei uns in der Umfrage genannt haben. Sie wollten Gutes tun und Gutes bewirken mit ihrem Geld, ja. Und die Rendite kam dann erst mit 61%, glaube ich. Das ist tatsächlich ein Unterschied, wenn man ganz, ganz grob Männer und Frauen vergleichen will, wo Männer immer an ersten Punkt die Rendite und den Return on Invest nennen. Der ist Frauen auch wichtig, ja. Und ich sage auch immer, Impact hat nichts mit Charity zu tun. Es geht natürlich trotzdem darum, dass es erfolgreiche Geschäftsmodelle sind. Aber man sieht sowohl bei Gründerinnen, die auf Innovation setzen, dass ihnen der Einfluss auf unsere Gesellschaft wichtig ist. Und man sieht es aber eben auch bei Investorinnen, dass sie noch mehr hinterfragen, außer dem reinen möglichen Gewinn, was verändert sich denn da wirklich positiv? Und vor allem, wo investiere ich denn und wo kann ich diesen Impact, diesen positiven Einfluss auch messbar machen? Also ja, im Gros wollen Frauen mit ihrem Geld und ihrem Know-how tatsächlich vielleicht die Welt verbessern, sage ich jetzt mal so. Und auch deswegen ist es mir so wichtig, dass mehr Frauen Investorinnen werden, weil dadurch nicht nur mehr Geld für Gründerinnen, sondern eben auch für Impact Investments da wäre.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
Das können nachhaltige Klimalösungen sein. Ja, das kann aber genauso im medizinischen Sektor natürlich der Fall sein, der ganze Bereich EduTech, also es ist wirklich viel zu sehen. Wir haben jetzt auch aktuell gerade wieder, also wir haben Anfang des Jahres ein Startup mit einer weiblichen Co-Gründerin wie Trialab finanziert. Wir haben jetzt aktuell mit Hellstein Medical ein Medizinprodukt, tatsächlich Hardware, wo es auch darum geht, wie können wir Chirurgen die Operation erleichtern, ja, und nachhaltig bessere Ergebnisse erreichen für den gesamten Bereich Gesundheit und Medizin.
Schaut man jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl in die Programme der Parteien, dann findet sich da gezielte Förderung von Frauen als Gründerinnen auch. Das findet man bei den Grünen zum Beispiel ebenso wie bei der FDP. Was erwarten Sie denn in der Hinsicht von der neuen Regierung?
Was ich mir erwarten oder wünschen würde, wär eben genau das, ne, raufzuschauen, was können wir denn ändern, was sollten wir auch tun, auch da wiederum ganz klar, wie können wir unseren Standort stärken. Es gibt hier tolle Ideen, tolle Innovationen und wir müssen viel dafür tun, dass Gründer und Gründerinnen unterstützt werden. Das können sowohl natürlich auch staatliche Finanzierung und Fördermöglichkeiten sein, als auch der gesamte Bereich Kapital und Kapitalaufnahme. Ja, wie kann man das Ganze weiter erleichtern, aber natürlich auch, wie jetzt, glaube ich, gerade auch in München, wie kann man noch Standorte stärken? Ja, was kann man Gründern und Gründerinnen erleichtern, was zum Beispiel spannende Mietplätze angeht, ja, Coworking Spaces, wo können sie überall gefördert werden, indem sie an ihren Ideen arbeiten können? Also ich würde mir wahnsinnig viel erhoffen und erwünschen und hoffe auch deswegen, dass da anders als eben vielleicht die gemeinhin bekannten großen Unternehmen, die lange Zeit und sehr, sehr stark staatlich gefördert wurden, dass eben jetzt gerade auch ein Augenmerk geht auf, was sind denn junge Unternehmen, die auch dann vielleicht eben auch wieder, Stichwort BioNTech, ja, unser Land tatsächlich retten und eine positive Veränderung herbeiführen und wie wichtig sind genau deswegen solche Innovationen.
Jetzt hat der Wirtschaftsminister ja unlängst bis zu 10 Milliarden Euro durch einen Zukunftsfonds in Aussicht gestellt und hat auch angekündigt, in den nächsten Jahren sollen insgesamt bis zu 50 Milliarden mobilisiert werden. Geht so eine Förderung, diese Fonds, geht das aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung?
Klar, Fonds sind auch schon ein wichtiger Punkt, ja, insgesamt Geld dafür bereitzustellen und sich ganz klar darauf zu konzentrieren, was bringt uns denn voran. Also ich glaube, das ist in aller Regel schon mal ein guter Startpunkt und guter Ausgangspunkt, aber dann natürlich auch genau drauf zu schauen, wie wird das Ganze denn verteilt? Wer entscheidet über die Verteilung? Ja, was haben wir denn auch in Deutschland an Zielen? Wo wollen wir hin? Also wenn man jetzt auf das ganze Jahr zurückschaut, Corona und nicht nur das Thema Impfen, sondern auch digitale Ausweise, Nachverfolgung. Da haben ganz viele die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und ich glaube, dass es so viele junge und innovative Unternehmen gegeben hätte, die das wunderbar hätten aufsetzen, umsetzen und stärken können. Und da fragt man sich dann manchmal schon, warum gerade dann staatliche Mühlen sehr extrem oder extrem langsam und kompliziert mahlen, wenn viel Innovationskraft da ist. Also ich glaube, es müsste ein Zusammenwirken tatsächlich mehr stattfinden, was sowohl die staatliche Förderung betrifft, als auch dann wirklich wirtschaftlichen Diskurs. Also was und wer bringt uns tatsächlich weiter?
Und da ist aus Ihrer Sicht im Moment noch wenn Geld an Startups gegeben wird, ist es aus Ihrer Sicht eher Gießkanne oder nicht zielgerichtet? Oder was kritisieren Sie da am ehesten dran?
Es ist tatsächlich manchmal, also gerade im Austausch mit den Gründern und Gründerinnen, ist es ganz oft nicht nachvollziehbar. Wer bekommt denn jetzt Geld und Förderung oder jetzt vielleicht auch Nothilfen und wer bekommt sie nicht? Das ist sehr, sehr schwierig und sehr unterschiedlich. Dann auch wieder das Thema, wer ist vielleicht gut vernetzt oder an hohe Universitäten angegliedert und bekommt deswegen dann viel Förderung und auch Aufmerksamkeit. Und wie kann man aber auch andere Bereiche sichtbarer machen? Ich glaube, gerade dieses Thema Sichtbarkeit und die Möglichkeit, sich zu präsentieren und Anlaufstellen zu finden. Ich glaube, sowas ist nochmal ganz wichtig. Gießkanne per se, ich weiß nur, dass es sehr unterschiedlich ist in der Verteilung und es tut mir tatsächlich sehr leid, weil das auch für die Gründer und Gründerinnen oftmals schwer nachvollziehbar ist, wer ist denn jetzt förderungswürdig und nicht. Und auch da ist es ähnlich, glaube ich, wie insgesamt auf dem Markt. Ich habe ja schon gesagt, es ist so extrem viel Liquidität da, aber die konzentriert sich dann auf wenige Gründer und auch auf Riesenunternehmen und hohe Bewertungen. Und es gibt aber eine Vielzahl von Spannenden, die dann leider leer ausgehen.
Dann haben Sie auch gesagt, so, man sollte sich die Frage stellen bei der Verteilung von Förderung, wo wollen wir eigentlich hin? Bei den Grünen beispielsweise steht im Wahlprogramm drin, die wollen ein Gründungskapital bis 25.000 Euro aufsetzen, was unter anderem davon abhängig gemacht wird, ob man es bekommt, ob jetzt die Gründungsidee UN-Nachhaltigkeitsziele erfüllt. Aus Ihrer Sicht ein guter Weg?
Absolut, absolut. Es gibt natürlich unterschiedliche Kriterien, ja, dort wieder Impact und Nachhaltigkeit zu messen, ja, ob die SDGs, ob UN, also es gibt ja ganz, ganz viel schichtig, aber ich finde es absolut sinnvoll, das daran zu koppeln. Also wirklich zu sagen, so, ja, wir tun etwas und der Nachweis muss ja auch erbracht werden. Auch das, ja, sehen Sie natürlich in jedem Pitch-Deck und natürlich wissen auch Gründer, welche Begriffe sie irgendwie droppen müssen, ja, spannend zu sein, aber Impact auf der einen Seite zu versprechen und ihn dann aber auf der anderen Seite auch messbar zu machen, ist ganz wichtig. Und vor allem auch, nicht nur, weil ich sag jetzt mal so gemeinhin, hier die CO2-Emissionen reduziere, muss ich natürlich mich auch dafür ansetzen, dass andere Ziele nicht komplett über den Haufen geworfen werden. Also auch darauf zu schauen, finde ich absolut sinnvoll und förderwürdig, weil ich glaube, es braucht auch diesen Druck, dass sich auch viele Unternehmen, also auch junge Unternehmen und Startups, dann wirklich fragen, wie gehen wir vor? Ja, sind wir nachhaltig? Wie sind wir vielleicht auch von der Quote, vom Team her aufgebaut? Ja, wie agieren wir und sind eben auch da nicht nur renditeorientiert, sondern auch verantwortungs- und gesellschaftlich bewusst.
Vielen Dank für die Einblicke in die Startup-Szene, Svenja Lassen, für auch Ihre Forderungen, Aussagen zu politischen Vorhaben, Perspektiven auf Gründer und Startups in Deutschland. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Damit sage ich auch den Zuhörern Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode des Scalable Capital Podcast.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und/oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der Erläuterung der erbrachten Dienstleistungen. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Internetseite.